ARD.
Hallo, schön, dass ihr zuhört. Wir melden uns heute aus Bonn. Wir sind zu Gast auf dem Bonner Münsterplatz, ein Platz ganz zentral hier in der Stadt. Und hier sind ganz viele Zelte aufgebaut, weil hier findet heute ein großes Journalismusfestival statt, das Be Future Festival. Ihr hört es schon am Namen, es geht um Zukunft und es geht um Lösungen. Also um die Frage, wie wir im Journalismus auch auf Lösungen gucken können. Und was ganz toll ist, die haben hier so ein Tiny House aufgebaut aus Holz. Da drin ist ein Podcaststudio aufgebaut. Und das gibt uns die Gelegenheit, hier gleich eine Podcast-Folge aufzunehmen, bei der uns alle Leute hier, die hier drumherum laufen, es sind ganz schön viele, zuhören können. Das wird toll und es wird spannend, mal was ganz anderes. Ich freue mich drauf. Ich bin Arne Schulz von NDR Info. Freue mich, dass ihr dabei seid.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Das Be Future Festival, ein Festival für Lösungen, ich finde es total cool, weil das ist ja eigentlich genau unser Ding. Auch wir fahnden ja seit mittlerweile 3 Jahren nach inspirierenden Lösungsansätzen, die uns helfen, die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Und wenn ihr da draußen jetzt auf dem Festival gerade das erste Mal von uns hört, Mission Klima, alle unsere Folgen, die findet ihr in der ARD Audiothek oder wo es sonst Podcasts gibt. Ihr anderen, die uns jetzt zuhört als Podcast, ihr wisst es ja schon, dass wir uns ständig mit Lösungsansätzen beschäftigen. Aber uns ist natürlich klar, dass nur Ideen alleine nicht ausreichen werden. Wir brauchen natürlich auch Menschen, die bereit sind, Veränderungen mitzutragen, die bereit sind, auch große Veränderungen mitzutragen. Und wir brauchen natürlich ganz viele Leute, die Ideen auch wirklich umsetzen, bei sich zu Hause, in der eigenen Gemeinde oder natürlich auch im Job. Und deswegen stellen wir heute mal keine einzelne Idee vor, sondern wir stellen eine richtig große Frage, nämlich, wie finden wir denn jetzt als Gesellschaft diesen Mut, umzudenken? Und ich finde, ich habe dazu 2 richtig tolle Gesprächspartnerinnen gewinnen können. Gleich erzählt uns unsere ARD-Korrespondentin Julia Weschenbach von mutigen Entscheidungen in Dänemark. Und jetzt spreche ich mit der Transformationsforscherin Maja Göpel. Sie ist unter anderem Honorarprofessorin an der Leuphana-Universität Lüneburg. Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Global Eco Transition GmbH, Gründerin des Netzwerks Mission Wertvoll. Und sie hat, als wäre das noch nicht genug, 2 sehr erfolgreiche Sachbücher geschrieben, sitzt jetzt, wie sie mir vorhin verraten hat, offenbar an einem dritten. Unsere Welt neu denken heißen die Bücher und wir können auch anders. Herzlich willkommen, Maja Göpel.
Vielen Dank für die Einladung und hallo nach Bonn.
Also hier auf dem Festival geht es in allen möglichen Sessions, im Museum, hier auf dem Platz, also in der ganzen Stadt eigentlich geht es um Lösungen. Es sind total tolle Vibes da, überall hängen bunte Luftballons und so. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ich tauche hier in so eine Welt ein, wo es eben um nach vorne denken geht. Aber das ist eigentlich nicht so die Stimmung, die ich allgemein erlebe in unseren öffentlichen Debatten im Moment, sondern da geht es ja statt um Zukunftsvision im Moment oft ja fast schon um so eine Art Abgesang auf Deutschland, habe ich den Eindruck. Wir reden ganz, ganz viel über Krise. Sind das nicht irgendwie gerade ziemlich schwierige Zeiten, um eine Welt neu zu denken? Oder wie nehmen Sie das im Moment wahr?
Ja, ich glaube, das hängt zusammen. Also die Bereitschaft, nicht neu zu denken, und dann das Gefühl, wir finden nicht so richtig gute Wege aus der Krise, sind aus meiner Sicht gekoppelt. Weil wenn ich immer wieder in den alten Ideen festhänge und sage, da müsste es irgendwo sein, damit kriegen wir das hin. Und viele ja wissen, naja, also vielleicht fliegen die doch nicht mehr so richtig, weil sich die große Welt halt einfach sehr verändert hat. Dann komme ich ja in diesen Moment, wo ich nicht mehr so wirklich selbst an die dargereichten Lösungen glaube. Und leider, das ist für mich einfach so der übergeordnete Befund im Moment, haben wir halt ein politisches Spektrum und da nehme ich die Opposition ganz explizit mit rein, was überhaupt gar nicht gewählt ist, auf die gemeinsamen besten nächsten Schritte zu schauen, sondern sich maximal Mühe gibt, die Schritte, die die anderen vorschlagen, auch wirklich als ganz schrecklich darzustellen. Das macht natürlich die Gesamtsituation nicht besser.
Gäbe es denn eine Chance, auch ganz anders zu kommunizieren? Also ich meine, wir hatten ja manche Debatten, die sind völlig aus dem Ruder gelaufen. Nehmen wir mal als ein Beispiel die Heizungsdebatte. Das hatte ja ganz handfeste Folgen. Also nachdem wir da monatelang diskutiert haben, ist die Wärmepumpenbranche richtig in Schwierigkeiten geraten. Da sind Leute in Firmen bei uns im Norden in Niedersachsen, die sind bis heute in Kurzarbeit, weil jetzt plötzlich noch weniger von diesen Wärmepumpen verkauft werden als vorher. Was ist da schiefgegangen? Hätte man das besser machen können?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe versucht, das mal so ein bisschen für mich zu sortieren. Und ich glaube, dass sowohl im Wirtschaftsministerium natürlich vielleicht ein bisschen arg doll auf die Tube gedrückt wurde. Eigentlich sollte es ja ein Jahr später kommen. Aber das zum Beispiel weiß kaum einer. Und das war jetzt nicht irgendwas, was ganz plötzlich sich jemand ausgedacht hat und gedacht hat, jetzt drehe ich durch und schiebe hier Zumutungen in die Gesellschaft, sondern es hätte ein Jahr später eh kommen sollen in der Form. Das war dann vielleicht ein bisschen zu stark vorgezogen, weil der Eindruck entstanden war, jetzt gerade haben wir diese Energiekrise und jetzt versuchen wir alles an den Start zu bringen, was tatsächlich unseren Bedarf gerade nach fossilen Energieträgern runterbringt. Das ist ja Teil dessen, was hinter der Wärmepumpe steckt. Wie komme ich schnell raus aus dem Gas? Das war ja zu dem Zeitpunkt des Beginns des Ukraine-Kriegs ein ganz großes Thema. Und dann war natürlich so ein bisschen die Zeitlichkeit vielleicht ungünstig, weil es sehr stark auf die individuellen Lösungen ging. Und da wissen wir aus der Forschung ganz deutlich, dass Infrastruktur erst zu denken immer die Akzeptanz steigert. Also die kommunale Wärmeversorgung, diese ganze Idee von welche Netze braucht es, damit man auch Anschluss findet, anstatt dass alle das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich so ein Ding definitiv, egal wo ich wohne, bei mir reinstellen. Das war so ein bisschen ungünstig vom Timing her. Und dann natürlich diese sozialen Themen nicht komplett schon ausbuchstabiert zu haben. Ich weiß in dem Moment, wo es verkündet wird, auch wie und wo ich Unterstützung erfahren kann. Und da ist aber die Außenseite genauso wichtig, weil die hat natürlich A, ein Gesetz durchgestochen, als es noch nicht fertig war. Das heißt, wir haben ja über einen Gesetzentwurf diskutiert, der nur ein Entwurf war und eben noch nicht durch die Anpassungen gegangen ist, dass er tatsächlich präsentiert hätte werden sollen. Und es wurde sehr falsch dargestellt. Gibt es auch eine Studie vom Progressiven Zentrum darüber, die haben sich das mal angeguckt, wie in den unterschiedlichen Medien, und das ist tatsächlich auch sehr unterschieden, bis hin zur Falschdarstellung dann auch darüber diskutiert wurde. Das heißt, die Republik hat sich über ein Gesetz aufgeregt, was es so gar nicht gab. Und das ist auch sehr stark unterteilt. Also sie haben blöderweise diese Kategorie rechtere Medien und linkere genommen. Das halte ich für unfassbar wenig hilfreich. Aber es sind eben tatsächlich in den Einordnungen dann sowas wie die Bild-Zeitung und so weiter sehr stark auf der Seite derjenigen, die einfach es bis hin zur Falschdarstellung präsentiert haben. Und dann kann ich natürlich auch ganz viel Aufregung in einer Gesellschaft hervorrufen und anheizen. Und ich meine, nicht zuletzt muss ich mich ab und zu wirklich inzwischen fragen, was für eine Obsession im Habeck-Hassen wir da irgendwie im Land damit freigesetzt haben, inklusive auch anderer politischer, männlicher Führungsvertreter, die ja überhaupt gar nicht, ich spreche direkt Herrn Söder an, ein Problem haben, ihm alles zu unterstellen. Also das ist natürlich insgesamt dann von der Außenseite auch wirklich schwierig, so mit einem Gesetzesvorschlag umzugehen, halte ich auch nicht für besonders viel Staatsräson.
Aber eine Regierung, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Klimaproblem beim Heizen anzugehen, was, wir wissen das ja, eines der allergrößten Problemfelder ist, wo wir eben auch zuletzt keine guten Fortschritte mehr gemacht haben, die hätte das Problem auch schon anders angehen müssen, indem sie erst im Grunde den Masterplan entwickelt und sagt, der erste Schritt ist, dass die Kommunen erstmal für sich festlegen, was wird überhaupt gebraucht, in welcher Gegend. Und dann wäre der nächste Schritt, dass, wenn die Leute wissen, woran sie sind, dass man dann eben auch sagt, und das ist der Beitrag, den ihr leisten sollt. Das könnte man sozusagen daraus mitnehmen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist so ein bisschen diese Infrastruktur erst und dann eben, wo sind meine kleinen einzelnen Beiträge drin und dann, wie empfinden wir das als fair? Ne? Das sind so die typischen Akzeptanzkriterien im Grunde genommen. Also ist eine Maßnahme im Verhältnis zu der Problemstellung? Ja, wir müssen tatsächlich den Heizungsbestand austauschen. Das ist jetzt auch nicht neu. Ne? Also steht da seit Dekaden drin, dass wir eine Wärmewende brauchen, wenn man sich für die Studien interessiert hat. Und dann natürlich aber zu überlegen, wie kriege ich das so hin, dass auch die Verantwortung erstmal eben auch bei der öffentlichen Hand ist, weil es um Infrastrukturen geht. Aber wir können die Einzelnen natürlich nicht rausnehmen. Wenn wir eine dezentralisierte Infrastruktur haben, sprich Heizthermen in jedem Haus, dann ist das natürlich auch der Moment, wo irgendwo alle mitziehen müssen, sonst kriegen wir es in der Summe ja nicht hin. Und deshalb war dann dieses Momentum von, das ist Enteignung, ich darf hier machen, was ich will, natürlich auch eine Überzeichnung, die halt einfach nicht richtig ist. Das ist ja die ganze Debatte zwischen Freiheit und Verantwortlichkeit. Wenn wir wissen, dass die Tätigkeiten, die wir uns individuell rausnehmen oder die Produkte, die wir individuell für uns in Anspruch nehmen, dann dazu führen, dass wir für alle die Lebenszustände verschlechtern, dann sind wir dann natürlich gefordert, mitzuziehen.
Sie haben letztens mal in dem Interview gesagt, und das finde ich passt zu diesem Thema ganz gut, dass es aber auch so eine, ja, kein Bock oder Null-Bock-Fraktion gibt, so in der öffentlichen Debatte. Und hier sind ja auch einfach bewusst Menschen gewesen, die versucht haben, diese Debatte nochmal anzuheizen, damit es eben nicht kommt. So, das haben Sie gerade schon angedeutet. Also Leute, die sagen, ich will aber diese Veränderung gar nicht. Ich möchte einfach nur, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich finde, das ist sehr schwer, mit so einer Fraktion umzugehen. Wie sollten wir denn so eine Fraktion in eine öffentliche Debatte einbinden?
Ja, für mich ist immer der erste und wichtigste Schritt, dass man mal schaut, ob man den Befund teilt. Also wenn ich weiß, da sitzt jemand gegenüber und sagt, das mit der Klimaveränderung stimmt überhaupt nicht, dann brauche ich auch nicht über Maßnahmen diskutieren, weil ich werde ja auf der Ebene gar kein Verständnis dafür generieren können, dass er was verändern sollte. Es ist ja bei all den Nachhaltigkeitsthemen so, dass wir eigentlich aus einer Veränderungsnotwendigkeit heraus und nicht aus einer skinnen Idee heraus sagen, lass mal was anders machen. Sondern der Befund ist ja im Grunde genommen das, was aus der Wissenschaft und der empirischen Beobachtung gesellschaftlicher Veränderungen erstmal abgeleitet kommt. Und wenn ich dann weiß, verstehen wir uns wenigstens auf der Problemebene, habe ich die Erfahrung gemacht, kommt man besser weiter, weil dann kann man natürlich anfangen, Maßnahmen zu vergleichen. Und dann kann ich eben A fragen, so, was wäre denn Ihr Vorschlag? Und dann kann ich natürlich mehr in die Wirkung gehen. Und dann komme ich schon zu dem Punkt, auch ist das fair verteilt oder nicht. Aber dann kann ich endlich in der Substanz unterschiedliche Ideen diskutieren, was ja eigentlich auch das demokratische Momentum ist. Aber dafür muss ich diese zwei Schritte eben gehen. Also sind wir im Befund einer Meinung und sind wir in der Idee darüber, dass etwas getan werden muss mit einer gewissen Geschwindigkeit einer Meinung. Und dann kann ich anfangen, das besser zu vergleichen. Und da dieses Zurückspielen. Also erstens zu fragen, wo kommen denn Ihre Informationen her? Welche Quellen sind denn das? Das ist interessant, die gucke ich mir mal an. Ich habe diese und andere Quellen. Also ich versuche immer sehr ernst zu nehmen, zumindest in den ersten drei Schritten, das wirklich auch aufzuklären. Das sehe ich auch als meinen Job als Wissenschaftlerin an. Und dann tatsächlich auch mal zu fragen, was ist der Umkehrschluss? Also wenn immer nur gesagt wird, nein, 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 das auch nicht. Okay, aber bei der Problemanalyse waren wir uns ja einig. Und wenn Sie das alles ablehnen, was ist der Umkehrschluss? Sollen wir einfach so weitermachen wie bisher? Dann lösen wir das Problem ja einfach nicht. Und da kommt man in eine ganz andere Diskussion darüber. Aber wenn von vornherein feststeht, ich will mich gar nicht mit dem Thema beschäftigen, dann kann ich mir die Diskussion leider ein bisschen sparen und kann es zwei, dreimal probieren. Aber wenn ich irgendwann merke, da ist auch nicht eine Bereitschaft, oh, ich bin die falsche Absenderin, ist manchmal auch wichtig, ne, dass eine und die gleiche Botschaft von einer bestimmten Person oder einem bestimmten Zeitpunkt nicht funktioniert, dann muss ich da nochmal kreativer werden.
Das gibt's ja auf der großen politischen Ebene, das gibt's im Gespräch in der eigenen Verwandtschaft, wo man eben versuchen kann, eben tatsächlich verschiedene Maßnahmen abzuwägen und dann ja zu versuchen, zu einer Einigung zu kommen, was wollen wir denn jetzt machen? Es gibt aber ja auch Ansätze, Projekte, wo man versucht, das sozusagen ganz konkret beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu machen mit Beteiligungsmodellen. Ich habe da mal für den Podcast Mission Klima mich beschäftigt mit einem Projekt von einer Reihe von Forschenden, die da zusammengearbeitet haben. Und die eine Forscherin hat mir das so erklärt. Die sind in einem Landkreis hingegangen und dann haben die einfach mal repräsentativ eine Gruppe von Bürgern ausgewählt aus dem Landkreis. Und die haben gesagt, das Ziel, das ist für alle klar. Das Ziel ist, ihr müsst hier in diesem Landkreis beitragen zur Energiewende und ihr müsst eine Summe X an Strom hier grün erzeugen. Aber ihr dürft entscheiden, wie ihr das machen wollt. Und dann hat man die ein bisschen informiert über die Vor- und Nachteile der einzelnen Technologien und hat dann am Ende gesagt, so, und jetzt bitte diskutieren und dann einigt euch. Und das Interessante war, dass das Menschen waren, die dort in Bayern zunächst eine sehr, sehr große Skepsis gegenüber der Windkraft hatten. Und nachdem sie aber alle anderen Optionen so durchgearbeitet hatten, sind sie am Ende zu dem Schluss gekommen, dass sie eigentlich lieber doch Windräder wollen und dass sie das auch irgendwie fair über die Gemeinden verteilen wollen. Jede Gemeinde ein oder zwei Windräder sozusagen. Die Frage ist, ist natürlich auch wahnsinnig aufwendig. Ist es trotzdem was, wo Sie auch denken, also so Beteiligung, da müsste man eigentlich noch viel mehr machen hier in Deutschland bei solchen Großprojekten?
Ja, also wir diskutieren das ja in unterschiedlichen Kontexten, auch mit den Bürgerräten. Das ist ja auch so eine Idee. Also wie schaffe ich im Grunde genommen, in dem Fall sollen es eben ausgeloste Repräsentantinnen der Gesellschaft sein. Es wird vorher so ein bisschen gruppiert. Was müssen wir hinbekommen im Sinne von Geschlechterverteilung oder eben auch Einkommensverteilung, aber dann wird gelost. Das heißt, ich weiß gar nicht vorher, wer da drin sitzt. Da gibt es ja auch interessante Ergebnisse. Also jetzt gab es von der Bundesregierung selbst zum Beispiel zwei Ernährung den letzten. Dann gab es mal einen Probedurchlauf mit Herrn Schäuble damals zu Klima. Und diese internationalen Beispiele, die immer hochgehalten werden, sind die so aus Irland, wo ja Abtreibung in einem sehr katholischen Staat auch sehr intensiv diskutiert wurden. Und die Erfahrung ist immer, dass in diesen Bürgerräten, auch in Frankreich gab es mehrere, weiterführende Maßnahmen selbst von allen dann eben unterstützt werden und vorgeschlagen werden, als in unserem politischen Raum für möglich gehalten wird. Dieses Ernst nehmen und sich selber in die Problemlösung reindenken, diese Einladung auszusprechen, ist meistens eben wichtig. Und in der Forschung zu Just Transition, wie kriegt man Transformationsprozesse möglichst gerecht gestaltet und mit hoher Akzeptanz, ist neben einer gewissen Zeitlichkeit und Verbindlichkeit, also dass wir die Ziele nicht wieder ständig in Frage stellen, ist eine Beteiligungsidee. Also wie mache ich Betroffene zu Beteiligten immer mitgedacht? Und dann kann ich natürlich in Kommissionen überlegen, habe ich da wirklich alle AkteurInnen am Raum? Wir haben sehr gerne diese ganz typischen Verbandsstrukturen, die dann zum 723. Mal die gleichen Leute für alle reden. Ich glaube, da geht noch was. Und da ist die Zukunftskommission Landwirtschaft, finde ich, ein sehr gutes Beispiel gewesen. Und da kam eben auch sehr viel weitreichendere Übereinstimmung in Form von Kompromissen raus. Da muss ich gucken, wie moderiere ich das? Also wenn ich erstmal alle einlade, on media zu sagen, wo sind Ihre roten Linien? dann ist es danach sehr, sehr schwierig, noch einen Schritt sich aus den roten Linien rauszubewegen, zumal wenn von außen gesagt wird, ach guck mal, ist eingeknickt. Das ist auch die Art, wie wir darüber reden, total irre. Also das auch im Journalismus, dieses Horse-Race-Journalism, sobald man nicht alles durchgekriegt hat, wofür man angetreten ist, hat man verloren. Aber eine Demokratie und ein gemeinsames Fortbewegen liegt ja darin, wie finde ich den nächstmöglichen Schritt und wie finde ich Kompromisse, wo ich sage, okay, da sind zentrale Aspekte von dem, für das ich angetreten bin, erhalten. Aber ich weiß natürlich, dass andere mit für sie zentralen Aspekten genauso zum Tisch gekommen sind. Und ich glaube, dass man diese Designprinzipien für Gelingensbedingungen durchaus an unterschiedlichen Punkten einbringen kann. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich aufpassen, dass wir ein Verständnis von Demokratie bekommen, wo man erstmal alle im Konsens für irgendeine Maßnahme gewinnen muss, bevor man regieren darf. Also das ist auch etwas, was nur in der Klimapolitik gefordert wird. Ich habe nicht mehr angenommen, dass man das in der Finanzpolitik oder irgendwas musste. Und da müssen wir schon auch aufpassen, mit was für ein Demokratieverständnis dann natürlich auch Ökodiktatur oder anderes im Grunde genommen behauptet wird, was einfach in einer repräsentativen Demokratie natürlich surreal ist.
Das ist übrigens ganz interessant. Ich sehe hier viele interessiert schauende Gesichter draußen, die alle so Kopfhörer aufhaben. Und ich bin aber hier in diesem Haus drin. Und naja, also interessant, das mal kurz zu teilen. Es gibt ja so dieses Gefühl bei vielen Menschen, glaube ich, der Krise, dieses, wir kommen gar nicht mehr raus aus dem Krisenmodus. Eine folgt auf die andere. Bei Angela Merkel war es ja mal so, dieses berühmte Beispiel Atomausstieg, dass die gesagt hat, naja, so eine Krise ist ja so eine Chance. Die kann man auch nutzen, um irgendwie was besonders Radikales vielleicht auch durchzusetzen, was vorher gar nicht durchsetzbar war. Da mag was dran sein. In ihrem letzten Buch habe ich aber auch so einen Absatz gelesen, wo sie gesagt haben, sowas ist aber auch eine Gefahr, weil man vielleicht irgendwie in diesem akuten Krisenmodus, wo man schnell reagieren muss, dann vielleicht auch nicht unbedingt die besten und umfassendsten Lösungen findet, die dann auch wirklich tragfähig sind für die Zukunft. Also wie würden Sie darauf blicken? Also wenn wir jetzt immer in diesem Krisenmodus sind, ist das eigentlich überhaupt ein Modus, in dem wir wirklich langfristig tragfähige Lösungen gut finden können?
Nee, danke. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den zu adressieren, weil ich komme ja so ein bisschen aus der Forschung zu komplexen Systemen. Das sind die Systeme, wo wir wissen, die lassen sich nicht langfristig planen. Das ist nicht wie eine Maschine, wie ein kompliziertes System, wo ich weiß, aha, die Abläufe bleiben immer gleich, wenn alle Rädchen im System funktionieren. Und wenn ein Rädchen kaputt ist, doof, dann mache ich ein anderes Rädchen rein und dann läuft es wieder und ich habe ein sehr erwartbares Ergebnis. Und komplexe Systeme haben eben eine Lebendigkeit und eine Dynamik in sich, die nicht immer so stark zu prognostizieren ist, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Und wenn Menschen drin sind, dann wird es sowieso ziemlich wild, ne? Also weil wir ja alle noch mit Emotionen unterwegs sind und so weiter. Das heißt aber, ich kann natürlich Muster erkennen und ich kann überlegen, an welchem Zeitpunkt welche Intensität von Handlungen möglich ist. Und da ist auch eine Unterscheidung wichtig zwischen einfach Krisen, wo etwas vielleicht kurzfristig nicht da ist, weil ein Ernteausfall durch Extremwetter gewesen ist, da sage ich ja noch nicht, ich habe eine strukturelle Krise, sprich ich weiß, dass was ich etabliert habe, wird sich nicht mehr wieder langfristig fangen können, sondern da kann ich ja erstmal adaptieren und sagen, okay, da müssen wir jetzt einmal puffern, müssen wir einmal durchhalten und dann wird sich das wieder einspielen auf der vorherigen gewohnten Form. Aber wenn wir von strukturellen Krisen reden, und da sind wir mittendrin, dann wissen wir, dass wenn wir immer wieder nur versuchen, die Symptome zu bekämpfen, dass A irgendwann sehr teuer wird, das diskutieren wir auch gerade überall, also sei es von Ahrtal und Rückversicherungen oder eben Ertragsausfallversicherungen und so weiter, also wir sind ja die ganze Zeit dabei zu überlegen, wie kriegt man die Akteure im System kompensiert, wenn mal wieder alles kaputt gegangen ist.
Und da hilft es halt nicht einfach nur, wieder aufzubauen. Also ich kann nicht einfach nur wieder aufbauen, sondern ich muss mir eigentlich Lösungen überlegen, wie kann ich verhindern, dass sowas in so einer Form noch häufiger vorkommen kann. Da muss ich tiefer ran.
Genau, das ist der Moment, wo ich merken muss, aha, die Einschläge sind zu häufig geworden. Also der Begriff in der Fachterminologie ist dieses critical slowing down. Also ich komme nicht schnell genug eigentlich wieder in den gewohnten Zustand, wo es klappt. Und dann muss ich mal gucken, aha, okay, was ist denn eigentlich das drunterliegende Problem? Also was sind die Wurzeln von diesem Problem? Und dann sehe ich natürlich sehr schnell sowas wie, okay, CO2, Klimawandel. Das heißt, wir sollten an dem Klimawandel arbeiten und nicht nur die Vorfälle puffern. Und so kann ich das in der Landwirtschaft machen mit den Biodiversitätsfragen und mit der Fruchtbarkeit der Böden. Oder ich kann bei einem Finanzsystem gucken, macht das wirklich Sinn, immer noch wieder die ganz großen Akteure mit ihrem Risikoprofil rauszuhauen, die dann eben noch mehr Risiken in Zukunft annehmen werden? Oder muss ich auch da mal strukturell ran? Aber das strukturell verändern ist halt sehr schwierig, wenn es nicht direkt als eine Krisenempfindung ist. Und dann hast du natürlich auch das Momentum, wo gerade alle in Aufruhr sind. Und wer sich dann durchsetzt, da wird es dann sehr schnell auch politisch. Deshalb glaube ich, ist es an den Punkten auch ganz wichtig zu sagen, dass was in der Krise passiert, wie wir das jetzt bei der Corona-Pandemie hatten, dass man nicht sagt, das ist definitiv dann alles die neue Normalität, sondern man guckt sich mal an, das hat man mit dem Konzept Lastenausgleich ja auch mal, dass man so Krisengewinne, Kriegsgewinne, wo man schnell puffern musste, ohne genau diese Verteilungswirkung abschätzen zu können, dass man dann mal sagt, okay, wir schauen nochmal, ne? Und dann auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit überlegt, wo vielleicht nochmal welche wieder was abnehmen oder abgeben könnten und andere nochmal was dazu bekommen, damit man diese Chancengleichheit oder Gerechtigkeit wieder ein Stück weit herstellt. Und dieser Punkt, der fehlt mir auf der Ebene halt sehr, damit man in diese staatliche Handlungsfähigkeit weiter Vertrauen hat, dass dann daraus gelernt werden darf, dass nochmal evaluiert wird, dass nochmal ein bisschen korrigiert werden kann. Und das ist ein Teil, wo wir aus der Corona-Erfahrung jetzt einen Spillover-Effekt in die Klimathematik sehen. Das Misstrauen in den Staat, das Misstrauen in die Wissenschaft wird natürlich auch extra gemacht von populistischen Kräften, ist ja auch gut dokumentiert, wer da Interessen dran hat, und die sind auch nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern eben auch tatsächlich von fossilreichen Staaten, insbesondere Russland, deutlich unterstützt. Aber wir müssen eben aufpassen, wie uns dieses Vertrauen in die Fähigkeit des Staates und die Absicht des Staates erhalten bleibt, gemeinwohlorientiert zu handeln.
Sie haben ja vorhin gesagt, man muss an die Wurzeln ran. Also wenn man das jetzt mal vielleicht auf ein Problemfeld so der Klimakrise runterbricht und mal so ein Beispiel findet, um das doch besser zu verstehen, was so damit gemeint ist. Vielleicht können wir mal die Verkehrswende nehmen. Also Sie sagen ja auch, man muss eigentlich ja das Ziel halt ganz klar kriegen. Und was wollen wir denn eigentlich erreichen im Verkehr? Und da können wir eben nicht sagen, naja, wir wollen eigentlich jetzt nur sozusagen möglichst viele E-Autos auf die Straße kriegen, sondern wir brauchen eigentlich, also das Ziel, das größere Ziel dahinter, hinter einer Mobilitätswende, ist eigentlich was anderes. Und vielleicht können wir das mal in so einem Beispiel ein bisschen durchgehen, was das bedeutet, so an die Wurzeln eines Problems zu gehen.
Also ganz breit gesprochen ist ja die Idee, dass Menschen sich Lösungen suchen für Bedürfnisse, die sie formuliert haben oder um Bedarf zu decken. Und wenn ich mich dann frage, wieso sind Autos in die Welt gekommen, dann komme ich ja auch an diese Frage irgendwann zurück. Und dann weiß ich, aha, dieses Mobilität, mobil sein, von A nach B kommen, ist natürlich klasse. Und das haben wir in unterschiedlichen Varianten bisher ja bedient. Wir hatten dann mal Pferdekutschen davor oder waren eben selbst zu Fuß unterwegs. Und erst durch diese fossile Revolution ist das ja unheimlich beschleunigt worden und dann durch die Massenproduktion unheimlich ausgeweitet worden. Und wir haben Strukturen gebaut, die auf sehr viel mehr Reichweite von Einzelnen im Grunde genommen aufgebaut sind. Sei es unsere Arbeitsplätze, die weiter weg sind von dem, wo wir wohnen. Oder die Idee, dass wir eben Güter und kleine Teile von unseren Gütern von komplett anderen Seiten der Welt bekommen. Das heißt, Mobilität ist darunter gewesen, als ein Bedarf von A nach B zu kommen und das verlässlich und sicher. So. Und dann kann ich mich ja fragen, wenn ich jetzt merke, oh, okay, das autobasierte Mobilitätssystem hat ja nicht nur ein CO2-Problem, sondern wir haben auch ein Flächenproblem, ein Versiegelungsproblem. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen eine Ressourcenthematik, weil wir gleichzeitig ja versuchen, erneuerbare Energien im großen Stil auszubauen und die Frequenz, mit der wir Rohstoffe aus dem Boden kriegen können und wo wir die einbauen, hat natürlich auch einen limitierenden Faktor darauf, wie schnell dann zum Beispiel erstmal die Energiewende auch vorangehen könnte. Und wenn ich so ein bisschen breiter dann denke und frage, ah, wie kommen Menschen eigentlich sicher von A nach B, dann komme ich nicht unbedingt auf die Idee, dass das nur geht, wenn alle ein bis zwei so eine Blechkisten rumstehen haben. Also da kann ich mir ganz andere Sachen ausdenken. Und da fand ich Südkorea zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel. Und die haben einen Flächen-, also einen Verkehrswegeplan haben wir ja auch. Der ist aber sehr straßenlastig. Und dann habe ich auch mal von Altmaier so einen super Kommentar gehabt in so einer Anhörung zur Nachhaltigkeit. Ja, der ist doof. In meinem Wahlkreis sind keine neuen Straßen geplant. Kann ich mitgehen. Und dann ist das jetzt nicht die Bedarfsidee, die da eigentlich dahinter steht. Sondern in Südkorea ist das gemacht worden, dass man so Hauptverkehrsachsen überlegt. Wie kriege ich die vielleicht eben tatsächlich auf die Schiene? Auf was Schnelles, Verlässliches, Geteiltes und dann so wie so Netze die nächsten Strecken dran gedacht. Solche Ideen gibt es auch bei uns in der Forschung, ne? Bis zur letzten Meile dann, also wie können wir da mit Rufbussen oder mit Anrufgeschichten oder eben autonomen Fahren oder sowas, das alles flexibilisieren. Aber die Notwendigkeit, dass alle eine eigene Blechkiste haben, reduzieren zu müssen, würde dann im Thema, was ist eigentlich so an nächsten Co-Benefits dran, natürlich das Leben in den Städten angenehmer machen, weil man einfach wieder mehr Platz hätte. Würde auch die ganzen PendlerInnen entlasten, wenn man anguckt, was die schlechteste Laune macht in den ganzen Wohlergehensstudien, ist es meistens die Zeit, die man im Pendeln verbringt. Und es würde natürlich die Ressourcen freisetzen und auch nicht so viel Flächenversiegelung mit sich bringen, weil wir vielleicht eben in anderen Formen von A nach B kommen. Das heißt, Mobilität zu denken, ist was anderes als Antrieb zu erneuern und zu sagen, wir brauchen aber immer noch genauso viel Autos und der Autoabsatz muss weiter steigen und wir machen es jetzt halt nur ein bisschen mit dem Elektroauto, anstatt mit dem Verbrenner. Das ist nicht Mobilitätswende, sondern das ist Antriebswende im Personenkraftverkehr.
Oft wird das ja so gedacht, also es ist ja klar, dass es auf dem Land nochmal andere Herausforderungen wiederum gibt als in der Stadt und vielleicht ist es auf dem Land eben für viele Menschen doch eine Lösung, dass die dann auf ein E-Auto setzen oder so, weil eben es nicht möglich ist, bei so wenig Menschen auf einer bestimmten Fläche eben so ein ganz, ganz dichtes Netz aufzubauen an öffentlichem Nahverkehr. Aber es gibt ja zum Beispiel Städte, die da ja wirklich auch schon Tolles geschaffen haben, also angefangen mit Utrecht, mit Kopenhagen, weiter bis halt Paris. Also wenn das in solchen Städten gelingt, haben Sie eine Idee, was da Erfolgsfaktoren sind? Also ist es diese große Vision, dass Sie sagen, da wollen wir hin und das wird dann irgendwann gar richtig toll? Oder warum sind die damit erfolgreich?
Also zum einen ist es natürlich in einem Autostandort Deutschland schwieriger davon zu reden, dass man vielleicht ein bisschen weniger Autos verplanen sollte. Und wir sehen das ja auch in der Subventionskulisse. Ein Dienstwagenprivileg wird nicht angefasst, obwohl es völlig klar ist, dass das im Moment ein großer Autos unserer Industriesubventionierungsprogramm ist. So, also da muss man sich schon auch überlegen, in welchen Ländern ist was gerade am einfachsten. Aber das andere, was mir als so Gemeinsamkeit aufgegangen ist zwischen den Fällen, wo es halt wirklich besser funktioniert, sind mehrere. Und das erste ist, so eine ganz positive Vision zu haben. Also eine neue, geteilte Mission, die im Grunde genommen etwas versöhnen kann, wo vorher vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven drin sind. In Deutschland kämpfen wir auch sehr oft über dieses autofreie Innenstädte oder mehr oder weniger Auto. Und dann sind alle gleich in ihren Lagern. Entweder ich will das Auto haben oder nicht. Und wie die Pariser Bürgermeisterin das zum Beispiel gemacht hat, ist diese 15-Minuten-Stadt. Da gibt es jetzt übrigens ein Forschungsprojekt, kann man 15-Minute-Cities eingeben, was zeigt, wo überall die Potenziale für 15-Minuten-Städten sind. So, dass die Idee dahinter ja, ich sollte innerhalb von 15 Minuten alle Alltagsbedürfnisse jeweils erledigen können. Und das ist ja ein Lebensqualitätsversprechen, wo ich dann hinterhergehe und sage, und wie geht das? Also mit welchem Verkehrsmittel oder welchem Transportmittel geht das am besten? Und wie kann ich dann das Design der Infrastrukturen entsprechend ausrichten? Das heißt, ich habe eine räumliche Denke mitgenommen. Und da hat sie dann eben auch die unterschiedlichen Departements, die dann in der Raumplanung involviert sind, zusammen an einen Tisch gebracht. Das machen wir ja auch selten. Also eine Flächenstrategie wäre total sinnvoll. Dann kann ich nämlich auch gucken, wenn ich zum Beispiel unten oder nicht nur Büroflächen in die Innenstädte mache, sondern Leute da auch wieder wohnen lasse und vielleicht noch kleinere Läden zum öffentlichen Bedarf da unten reinmache. Erstens ist es dann lebendiger wahrscheinlich und zweitens sind die Wege deutlich kürzer und wahrscheinlich halte ich mich da auch lieber auf, anstatt dass ich da irgendwie so durch verödete Innenstädte laufe. Und das Wichtige ist diese neue Mission, die auch so ein bisschen erlaubt einzutreten. Das war ganz wichtig auch mit den Freiheitsenergien zum Beispiel. Also erneuerbare Energien waren ja immer so grün angemalt. Und als es dann unter der Kriegssituation zu Freiheitsenergien wurde, dann hat man gemerkt, konnte man ein ganz anderes Segment der Bevölkerung eben mit in diese Energiewende reinnehmen. Und deshalb brauchen wir häufig so erlaubar, also ein erlaubendes neues Framing, eine erlaubende neue Koalition und dann eine erlaubende, wirklich inspirierende Designperspektive darauf, was eigentlich dann alles entstehen könnte. Und wenn das die Prozessqualität ausmacht von Governance, dann sehen wir da komplett andere Ergebnisse.
Ja, die Freiheitsenergien allerdings, also das war ja auch ein Begriff, den Finanzminister Lindner von der FDP damals sehr geprägt hat. Der redet davon aber schon nicht mehr so stark. Also es ist so manchmal immer so ein bisschen das Gefühl, man sieht auch manche Beispiele, wo eben so ganzheitlich gedacht wird, wo viele Menschen an einen Tisch gehen, einen gemeinsamen Plan auflegen und das sind dann tolle Positivbeispiele. Aber so ein bisschen im Moment zumindest habe ich nicht so das Gefühl, dass wir in Deutschland auch irgendwie fähig sind zu so großen Visionen. Oder können Sie mir den Mut machen zu sagen, doch, das können wir hier auch?
Ich finde, in Pockets findet das total statt. Ich habe das Gefühl, wir kriegen das überhaupt nicht in den medialen Raum rein gerade. Aber also ich bin ja in unterschiedlichen Sektoren einfach als Vortragende oder als Dialogpartnerin unterwegs. Und egal zu welchem Thema, also bei den ArchitektInnen war ich bei den AuditorInnen, völlig verrückte neue Berufswege und Aufgaben, die ich kennenlernen darf, die von sich aus sagen, Frau Göpel, wir haben Hebel in der Hand, mit denen wir was umgestalten können, weil als Auditoren sind wir diejenigen, die drauf gucken, was ist die Qualität der Prozesse in Unternehmen und so weiter, ne? Die ISO 9001. Und wir können doch andere Fragen stellen, wir können unsere Checklisten angucken, es ist erweitert worden, dass man Klimaveränderungen als einen Kontext jetzt mitdenken muss, wenn man die besten Lösungen sucht. Oder anderes Beispiel neulich bei den Steuerberaterinnen, die selbst sogar auch gesagt haben, naja, vielleicht müssen wir hier und da jetzt wirklich mal was drehen. Oder in der Kunst-Kultur-Szene arbeiten wir sehr viel mit Film- und Fernsehschaffenden gerade zusammen. Sie sagen, wir haben Lust, dass in einem Tatort, dreht Maria Furtwängler jetzt gerade, dann im alten Land tatsächlich mal das Pestizidthema einfach so mitläuft. Also dass man nicht immer Klimafilme macht, sondern diese Debatten, die wir haben, die uns selber paralysieren, in der Form von fiktionaler Geschichtserzählung auch mitverarbeitet. Weil das sind ja eigentlich unsere Lagerfeuer-Stories, wo wir auch mal gucken können, wie einzelne AkteurInnen und unterschiedliche Typen von AkteurInnen das beispielhaft aushandeln. Also dafür hat es ja immer auch so eine Funktion, dieses fiktionale Geschichtenerzählen. Und da passiert wirklich total viel bei den Impact-Investment-Startup-Communities, war ich gerade bei der Bitte und Pretzel. Sie sagen, ja gut, also das europäische Startup-System hat vielleicht eigentlich auch den Vorteil, weil es ESG, also europäisch diese Vorgaben auf Nachhaltigkeit gibt, wirklich die Sachen zu entwickeln und die Technologien in den Markt zu bekommen, die tatsächlich große Themen, sprich Nachhaltigkeitsfragen, adressieren können. Aber es in der Gesamtschau, wie wir darüber reden, sind wir so, und wahrscheinlich ist das deutschlandspezifisch wirklich noch extremer, in diesem Abgesang auf die Deindustrialisierung gefangen, ohne zu fragen, welcher Strukturwandel steckt denn hinter einer Erneuerung auch einer guten Industriestruktur, grüner Stahl, wie viele sind da wirklich auch ernsthaft dabei? Oder eben zu sagen, ja gut, wenn wir an einem Punkt sind, wo sich strukturell sowieso schon lange abgezeichnet hat, das zeigen alle Ökonomenstudien, dass wir mehr in eine Dienstleistungsorientierung gehen, dann ist das jetzt auch nicht die Nachhaltigkeitsthematik, die dran schuld ist, sondern das läuft schon länger. Und dann braucht es eben eine Idee, wie wir gut Arbeitsplätze neu orientieren und Übergänge schaffen. Und da gibt es auch tolle Beispiele, wo die sogenannte Drehscheibe, habe ich jetzt kennengelernt, heißt es so, wirklich gut zusammenarbeitet, wo die einen mehr Leute brauchen und die anderen welche freisetzen müssen. Jetzt als letztes zwischen Continental, Rheinmetall, wo auch die neue IG Metall-Chefin mit dabei war, wo dann gar nicht erst Buhai geschrien wird und gesagt wird, wir müssen das alles aufhalten und nur dann haben die Gewerkschaften was geschafft, sondern es ging darum, nee, okay, Strukturwandel findet statt, Punkt, wie machen wir es so, dass es für die Beschäftigten am besten funktioniert und dass vielleicht gar nicht ein Riesenmedienbuhai kommt, weil du dann auch so genötigt wirst, dich als Verlierer zu fühlen oder als Verliererin. Und deshalb glaube ich, dass dieses in den Medien anders drüber sprechen und sich nicht von der Politik gefangen nehmen lassen in ihrem ganzen Partikularinteressen-Gehacke gerade, wäre ein total wichtiger Beitrag.
Vielen Dank, Maja Göpel.
Vielen Dank nach Bonn. Ich stelle mir das gerade vor mit den Kopfhörern, das ist eine total schöne Idee.
Genau. Und ja, man kriegt ein Lachen. Wir sind noch nicht durch. Noch die Kopfhörer auflassen. Kurzer Hinweis. weil es kommt noch was Spannendes. Und was ich gerade mitgenommen habe aus dem Gespräch, ist, dass ja doch auch aus Sicht zumindest von Maja Göpel, und ich glaube, es ist auch so, einfach ganz, ganz viel passiert, was wir immer gar nicht so im Blick haben. Was so ein bisschen fehlt im Moment, ist einfach diese große positive Vision, die wir über alles erzählen und an die wir vielleicht auch glauben können. Und beim Stichwort positive Vision bin ich sehr froh, dass wir jetzt noch nach Dänemark blicken können, weil ich glaube, die sind auch nicht ganz schlecht in dieser Sache. Wir tun das mit unserer ARD-Korrespondentin Julia Weschenbach. Hi Julia.
Hi, hallo aus Stockholm.
Julia, du bist ja genau jetzt in Stockholm, ARD-Korrespondentin für uns. Du hast aber lange Zeit auch in Kopenhagen gelebt, ne? Wie lange genau? Also wie lange hast du da gelebt?
Ja, genau, 10 Jahre lang tatsächlich. Also ich bin 2013 nach Kopenhagen gekommen, damals als DPA-Korrespondentin noch und habe da lange als Korrespondentin gearbeitet, hinterher auch frei. Und ich bin jetzt aber seit letztem Sommer in Stockholm als Junior-Korrespondentin hier. Aber wir sind ja auch für Dänemark zuständig.
Genau, für Dänemark bist du immer noch zuständig, behältst das noch alles im Blick. Würdest du sagen, Klimaschutz spielt da im Alltag eine große Rolle? Wird es viel diskutiert?
Ja, auf jeden Fall eine Riesenrolle. Also die Dänen sind schon sehr klimabewusst. Das haben sie sich ja auch so ein bisschen als ihr Thema angenommen. Also da stellt man sich ja auch so gerne als Vorreiter dar in der Hinsicht. Und ich erlebe es im Alltag aber tatsächlich. Ich habe die 10 Jahre komplett in Kopenhagen gelebt. Und da ist ja zum Beispiel Fahrradfahren, da brandet sich Kopenhagen ja extrem gerne mit als Fahrradhauptstadt. Aber es ist auch wirklich so. Also die Hälfte aller Kopenhagener fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit, zur Uni, zur Schule. Und das ist richtig, richtig cool zu sehen, weil das so eine gemeinsame Sache ist irgendwie, bei der so ganz, ganz viele dabei sind und die Spaß macht. Und an anderen Stellen vermisse ich es dann tatsächlich so ein bisschen, also wo sie es immer gerne so hochhalten. Und dann gucke ich aber zum Beispiel beim Thema Recycling, da sind wir Deutschen tatsächlich viel besser, finde ich. Ich habe ganz viele Freunde, wo nur ein Mülleimer in der Wohnung steht und da kommt dann alles rein. Und das thematisiere ich auch tatsächlich ganz häufig bei denen.
Das heißt, eigentlich können wir voneinander lernen, gegenseitig. Das ist doch auch ganz schön. Wenn man aber jetzt auf solche allgemeinen Performance-Indizes schaut, die gibt es ja, da machen große Nichtregierungsorganisationen, Organisationen machen halt Studien und vergleichen Länder miteinander, wie viel tun die tatsächlich für den Klimaschutz. Und immer kommt dabei raus, eigentlich macht noch niemand wirklich komplett genug, aber ganz, ganz weit oben steht in der Regel Dänemark. Woran liegt das? Also liegt es auch daran, dass da ein größerer Konsens herrscht, dass wir es wirklich entschlossen angehen müssen?
Ja, Konsens ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, dazu muss man aber auch erstmal erklären, dass in Dänemark es grundsätzlich einfach Entscheidungen gerne mit einem ganz, ganz breiten Konsens getroffen werden. Das ist in der Politik immer so, dass man möglichst viele ins Boot holt, egal was man gerade für eine Regierung hat. Man möchte die Entscheidung mit einer ganz, ganz breiten Grundlage treffen. Und so ist es in Punkt Klima im Prinzip auch. Also zum Beispiel gab es ja neulich ein, neulich ist es auch schon wieder ein bisschen her, aber gab es ein Klimaabkommen in Dänemark, dass Landwirte eine Klimaabgabe zum ersten Mal zahlen müssen. Und da hat man zum Beispiel auch, da hat man sich dann mit Landwirten und mit Umweltschutzorganisationen an einen Tisch gesetzt und alle haben erstmal drüber geredet, so was wollen wir da und wie können wir das zusammen erreichen? Und im Endeffekt ist dann eben ein kleiner Konsens herausgekommen, den viele eben auch dafür kritisiert haben, dann, dass es eben ein zu kleines Ergebnis war, aber es ist zumindest schon mal ein Ergebnis, an dem man dann ansetzen kann und wo man dann wieder drauf aufbauen kann beim nächsten Mal und vielleicht noch einen Schritt weiter gehen kann.
Mhm. Wir waren ja für unseren Podcast über die Jahre auch wirklich mehrfach in Dänemark, haben da Lösungsansätze vorgestellt und ich fand es eigentlich immer auf irgendeine Art sehr, sehr beeindruckend. Also zum Beispiel ein Beispiel, meine Kollegin Ines, die war in Kopenhagen, wir haben dort über das Fernwärmenetz berichtet und sie war dann aber auch Skifahren auf der Müllverbrennungsanlage, also diese Müllverbrennungsanlage, da wird die Abwärme zum Heizen genutzt und die hatten dafür so einen richtigen Begriff gefunden, hedonistische Nachhaltigkeit haben die das genannt, oder man könnte vielleicht auch sagen, so Klimaschutz, der Spaß macht. Ist das auch so typisch dänisch, dass man da noch irgendwie so eine Story findet, wie man ja selbst sowas erstmal sehr technisch klingendes wie Heizen mit Abwärme, wie man das irgendwie ja smart nach vorne bringt?
Sexy macht, ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich nicht nur beim Klimaschutz, das ist irgendwie gefühlt bei den Dänen immer so, dass alles noch mehrere Zwecke haben muss. Und das ist eben auf diesem Abwärmewerk, was dann gleichzeitig eine Skipiste ist, auch so. Ich glaube, dass liegt auch daran, dass man eben eine möglichst große Zustimmung für die Maßnahmen erreichen will, die man macht. Man nimmt die Dänen ja dadurch auch ein Stück weit mit und macht ihnen das schmackhaft, dass man sagt, guck mal, ihr habt auch was davon oder wir machen es euch noch schön. Was mir dabei immer als erstes einfällt, ist, dass es seit Jahren einen Hochwasserplan gibt in Kopenhagen, wo alle öffentlichen Parks und aber auch Hinterhöfe umgestaltet werden, damit sie im Fall von Sturmfluten, Starkregen mehr Wasser aufnehmen können. Und das ist total interessant anzugucken, weil es auch da immer so ist, dass es nicht nur ein Regenauffangbecken ist, sondern es ist auch noch ein Hockeyplatz oder ein Basketballplatz. Oder die Leute können noch das aufgefangene Regenwasser nutzen. Das wird dann so abgeleitet, dass sie es zum Fahrradwaschen nutzen können oder noch so eine kleine grüne Oase in ihrem Hinterhof geschaffen wird. Also dadurch nimmt man die Leute auch ein Stück weit immer mit.
Ja, das ist also irgendwie cool, ne? Also das hat immer noch den Zusatznutzen und es macht irgendwie dann tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Und dann habe ich das Gefühl, es gibt auch so eine gewisse Offenheit, auch einfach mal so was Großes auszuprobieren. Also wir waren zum Beispiel mal in Esbjerg an der Nordseeküste und interessant war dort, dass es eigentlich eine deutsche Firma war, die dort diese Großwärmepumpe entwickelt hat, mit der man eben mehrere 10.000 Haushalte auf einmal mit grüner Energie versorgen kann. Und die deutsche Firma hat aber das zum ersten Mal in ganz großem Stil umgesetzt, dann in Dänemark. Warum? Also ist das auch was Typisches, dass die da auch einfach sagen, komm, lass uns mal so ein Großprojekt an den Start bringen und dann sehen wir mal, wie es läuft?
Ja, dazu muss man erstmal eine Sache sagen, und zwar, dass Entscheidungswege in Dänemark oft wesentlich kürzer sind. Also dass ja zum Beispiel auch viele Bauprojekte einfach per Baugesetz dann entschieden werden und zentral in Kopenhagen entschieden werden, was natürlich dazu führt, dass solche Dinge häufiger schneller umgesetzt werden. Aber es ist tatsächlich auch ganz häufig so eine Start-up-Mentalität da mit dabei, wo man in Deutschland vielleicht eher sagt, wir müssen das jetzt alles noch ganz genau analysieren oder alle Unwägbarkeiten irgendwie erstmal aus dem Weg räumen, während die Dänen eher vielleicht so drauf sind, einfach mal machen und dann gucken wir mal, was passiert. Und wenn dann Probleme auftauchen, dann kümmern wir uns unterwegs drum, also überspitzt gesagt natürlich.
Mhm. Aber zentral entschieden, gibt es da dann nicht große Proteste auch teilweise?
Es gibt Proteste, aber es ist tatsächlich auch häufig so, dass man sich vorher mit den betroffenen Parteien zusammensetzt. Und dann ist, glaube ich, auch noch was ganz wichtig, was Maya Göpel eben auch angesprochen hat. Die Dänen haben ja ein sehr, sehr großes Vertrauen in den Staat und in die Regierung. Die habe ich gewählt, die werden schon die richtigen, guten Entscheidungen für mich treffen. Das ist was, das häufig unterschätzt wird, was bei den Dänen aber sehr, sehr präsent ist. Also dieses Vertrauen führt wirklich auch dazu, dass viele Däninnen und Dänen solchen Projekten grundsätzlich positiv gegenüberstehen, weil sie glauben, das nützt mir schon am Ende auch irgendwas.
Es ist auch was, was so ein eher kleineres Land wie Dänemark braucht, also dass sie auch bei Innovationen, in diesem Fall einfach Klimaschutzinnovationen, vorne mit dabei sind, weil sie davon leben, dass sie eben vorne dabei sind bei neuen Technologien.
Also natürlich muss ein kleines Land auch viel mehr Mut haben, da zu experimentieren. Und die Dänen sind ja auch extrem geschickt darin, sich dann damit zu branden. Also sich dann natürlich auch als Weltmeister in diesem und Hauptstadt in jenem zu verkaufen, ist natürlich auch eine ganz geschickte Wirtschaftsstrategie, ne?
Wenn man es mal so in eine Nutshell macht, was würdest du sagen, wenn wir über Mut zur Veränderung sprechen? Was können wir aus deiner Sicht von Dänemark lernen hier in Deutschland?
Ja, ich glaube, vielleicht Fehler auch in Kauf zu nehmen oder einfach mal Dinge vielleicht auszuprobieren und auch im Kleinen anzugehen. Also du hast ja von dieser großen, großen Vision gesprochen, aber ich glaube, in Dänemark sind es oft auch viele kleine Visionen oder eine große Vision, die man in ganz vielen kleinen Schritten angeht, weil es in Dänemark auch viel diese Pockets gibt, von denen Maya Göpel eben sprach, oder diese kleinen Schritte, Kompromisse, mit denen man arbeitet, mit denen man dann aber auch irgendwie umgeht, weil man weiß, sie bringen einen weiter. Ich glaube, das ist schon was wir lernen können, und auch Mut zu Veränderungen einfach, den die Dänen sehr haben, finde ich.
Vielen Dank, Julia.
Sehr gerne.
Das war Mission Klima aus Bonn vom BeFuture Festival für lösungsorientierten Journalismus. Gleich geht's wieder raus hier aufs Festival. Ich gucke mir bestimmt auch noch das ein oder andere an. Und an alle von euch, die uns gerade hier noch draußen zuhören, bleibt gerne noch da oder kommt rüber zum Tiny House, weil vielleicht hört ihr auf euren Kopfhörern das ja auch ganz am anderen Ende des Platzes. Also kommt gerne zu uns, weil wir haben auf jeden Fall Lust auf Austausch, wollen gerne mit euch noch ins Gespräch kommen und eure Gedanken zu Mission Klima hören und zu dem, was wir gerade besprochen haben. Vorne ist auch unsere Aktuellchefin dabei, Christiane Übing. Auch die freut sich auf den Austausch, weil wir machen noch viel mehr konstruktiven Journalismus bei NDR Info. Auch darüber können wir gerne sprechen. An alle anderen beim Podcast hören, vielen Dank fürs Zuhören. In 2 Wochen geht es dann bei uns weiter. Dann schauen wir aufs Bauen mit Schutt. Wie können wir alte Baumaterialien wiederverwenden und so die CO2-Emissionen drücken? Wir stellen euch da das Konzept des Urban Mining vor und wir zeigen, wie die Stadt Heidelberg das jetzt ganz konkret umsetzen will. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für euch, der, so wie unsere Folge heute, eher nachdenklich daherkommt. WDR 5, das philosophische Radio. Wöchentlich ist dort ein Philosoph oder ein Autor zu Gast, um über philosophische oder grundsätzliche Fragen unserer Zeit zu sprechen, zum Beispiel auch über die Klimakrise. In der aktuellen Folge ist der Religionswissenschaftler Kokku von Stuckrad zu Gast und es geht darum, wie Mensch und Natur sich wieder versöhnen können. Das philosophische Radio gibt's jeden Montag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.